Das war nicht ich. Also, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich und wir fahren fort in unserer Vorlesung. Letzte Woche also Schiller in einer Doppelstunde, fast so unmöglich wie Weimarer Klassik in drei Doppelstunden. Aber wir versuchen das Unmögliche, klar, und wenden uns jetzt Goethe zu. Und zwar zweimal, heute und nächste Woche. Heute also, man könnte sagen, das ist so ein klassischer Ausdruck, der junge Goethe, aber das stimmt nicht ganz. Wir werden also ungefähr bis 1800 gehen, Goethe bis 1800 und nächste Woche grob ab 1800. Sie haben beim letzten Mal eine kleine Bibliografie bekommen, die nur Elementares enthält. Sie werden einen Nachtrag bekommen zur nächsten Sitzung, wo ich einige, aber wiederum wenige Titel, die also Spezialliteratur oder einige Hinweise wenigstens geben auf Großthemen, zum Beispiel Schiller und die Illuminaten. Das ist ja sozusagen ein sehr gut definiertes Thema, gibt es auch Literatur dazu. Also da werde ich noch ein paar Hinweise geben, das gleiche dann bei Goethe. So, also jetzt Goethe 1. Zunächst mal, also Goethe lebt, steht ja irgendwo, habe ich es aufgeschrieben für Sie, von 1749 bis 1832. 1832. Er stirbt also 27 Jahre später als Schiller, wenn ich mich nicht verzählt habe, der 1805 stirbt. Und er wird auch 10 Jahre vorher geboren, nämlich 1749 und nicht 59 wie Schiller. Lebt also insgesamt 40 Jahre mehr und länger als Schiller. Seine aktive Zeit ist auch entsprechend länger. Schiller arbeitet, schreibt, dichtet zwischen dem 20. und dem 45. Lebensjahr, sind 25 Jahre. Goethe zwischen dem 20. und dem 82. Lebensjahr sind 62 Jahre, also 2,5 mal so lange produktiv wie Schiller. Das Werk ist auch entsprechend größer. Also das ist ganz klar so. Insgesamt ist also Goethe 60 Jahre lang tätig, vor und nach 1800, und füllt die Sattelzeit, von der wir letzte Woche sprachen, ziemlich gut aus mit seinem Werk. Nach Literaturepochen partizipiert er am Sturm, vom Sturm und Drang bis zur Spätromantik. Die 30er Jahre werden dann die Blütezeit Eichendorffs sein. In den 30er Jahren, als Goethe stirbt, wird Büchner allerdings nach Goethes Tod, aber nur 5 Jahre nach Goethes Tod, literarisch hervortreten. Also erreicht bis zu den Spätromantikern und den Vormärzautoren. Er überlebt Hegel um ein Jahr, stirbt 1831 Hegel, und erlebt damit auch die gesamte Blütezeit des sogenannten deutschen Idealismus oder eben der idealistischen deutschen Philosophie nach Kant bis Schelling und Hegel und so weiter. Schon aus dieser oder von der chronologischen Situation her ist Goethe ein Glückskind. Er ist ein Jahrhundertautor, wenn, auch wenn er nicht wie andere das Jahrhundert von Anfang bis Ende, sondern von der Mitte her nach beiden Seiten 2,5 Jahrhunderte durchlebt. Er kommt aus der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, also im Beginn der Sattelzeit, und blickt dann bereits tief ins 19. Jahrhundert hinein, in dem sich die Moderne auf allen Gebieten durchsetzt. Und wir kommen darauf dann speziell nächste Woche zurück. Jetzt also heute und zu einer kurzen Übersicht, was wir vorhaben. Zunächst einmal widmen wir uns Goethes Prosa, also seinen Romanen, aber nicht allen. Dann werfen wir einen kurzen Blick auf das Dramenwerk, allerdings wirklich nur kurz, denn wir konzentrieren uns, wir müssen ja auswählen, wir werden uns konzentrieren auf den Faust und das machen wir nächste Woche. Und schließlich gehen wir auf die Lyrik ein, Eine Auswahl haben Sie als Kopie bekommen und da werden wir dann auch ein bisschen genauer in die Texte hineingehen und diesen Überblicksmodus einmal verlassen. Nächste Woche übrigens auch, gehen wir auch genauer auf Texte ein. So, also zur Prosa zunächst. Ich brauche mal eine Uhr, die ich gut sehen kann. Ja. Also vom Werther, Werthers Leiden 1774, haben Sie ja, wenn ich recht informiert bin, in der Sturm- und Drang-Vorlesung schon gehört. Klar, der Werther ist ein Hauptwerk des Sturm und Drang, er ist ein Hauptwerk des jungen Goethe und der deutschen Literatur überhaupt. Der einer der international berühmtesten Romane deutscher Sprache. Ein Kuriosum, oder nicht Kuriosum ist falsch, aber ein bemerkenswertes Datum dieser internationalen Rezeption ist die Tatsache, dass im 20. Jahrhundert, also zwischen 1900 und 2000, in China 70 Werther-Übersetzungen erschienen sind, also fast jedes Jahr oder knapp anderthalb Jahre eine neue Werther-Ausgabe in China erschienen ist, unabhängig von dem politischen System. Gut, also Werther ist wie viele Sturm- und Drang-Texte ein Skandaltext, denn es geht um den Selbstmord. In der christlichen Kultur ist dies eine Todsünde, denn diese Tat raubt Gott die Verfügung über das Schicksal. Es ist also eine menschliche Anmaßung, Hybris, Mensch, der Mensch selbst setzt sich an die Stelle Gottes, des Herrn über das Schicksal, nach also christlicher Lehre. So, und es ist zugleich eine Sünde, die man, weil man sich ja tötet, nicht mehr bereuen kann und die deshalb mit ewiger Höllenstrafe automatisch verbunden ist. Aber dieses Denkschema, jahrhundertelang überliefert, ist bei Goethe aufgehoben. Er behandelt den Selbstmord nicht als moralische oder gar religiöse Sünde, sondern, das Stichwort kennen Sie schon aus der letzten Vorlesung, nach Maßgabe des zeitgenössischen, nämlich anthropologischen und psychologischen Wissens als eine Krankheit, als eine Gemütserkrankung und zwar, Zitat, als Krankheit zum Tode. Hier, wie bei Schiller, das haben wir gesehen, wirkt also oder wird das neue Wissen, der neue Diskurs der Anthropologie und empirischen Psychologie, die den Menschen als Einheit von Körper und Geist oder umgekehrt gesagt von Geist und Körper, von Vernunft und Trieb und Affekten begreift, und nicht mehr zweifelsfrei davon ausgeht, dass die menschliche Seele allein von der Vernunft regiert wird, sondern überwiegend von Affekten, dass sie also quasi nicht oder jedenfalls nicht ganz autonom ist, sondern heteronom bestimmt, fremdbestimmt. Dieses neue Wissen geht auch über den Werther, also auch bei Goethe, unmittelbar in die zeitgenössische Literatur ein. Werthers vernünftiger Teil, vernünftiges Ich ist zu schwach, um sich gegen den Ansturm seiner Affekte, die vom Enthusiasmus im ersten Teil des Romans bis zur tiefsten Verzweiflung im zweiten Teil des Romans wehren zu können. Seine Verfallenheit an seine Leidenschaft, eine hoffnungslose Leidenschaft, denn die Angebetete ist ja vergeben, das ist seine Krankheit zum Tode. Indem Goethe nun dieses Geschehen, diesen Progress zum Selbstmord hin, lückenlos rekonstruiert, und zwar durch konsequente Innenansicht, ja, Werthers Briefe, es ist ja ein Briefroman, gesprochen wird durch die Briefe Werthers. Also der Selbstmord wird aus der Sicht, aus der Innensicht des Selbstmörders erzählt. Also indem er das lückenlos rekonstruiert und alle kleinen und großen Anlässe, alle Handlungsimpulse, die ihm in diesen Monaten begegnen, sichtbar macht, entspricht er genau dem neuen Typus des psychologischen Romans, wie ihn im selben Jahr, 1774, die bedeutendste deutschsprachige Romantheorie der Zeit propagiert, also gleichzeitig. Und zwar ist das Friedrich von Blankenburg ist der Autor und der Text ist der Versuch über den Roman 1774. Hier wird ein neuer Romantypus im Sinne der Aufklärung gefordert, also ein Roman für den denkenden Kopf, wie Lessing das mal genannt hatte. Man muss ja wissen, dass der Roman woanders herkommt, aus der spätmittelalterlichen Abenteuererzählung, aus dem barocken Irrungen und Wirrungen Roman mit endlosen Entführungen, Entfernungen, Wiederbegegnungen, Schiffsunglücken und Verschleppungen und was es da alles gibt. Hauptsache Abenteuer, Ereignis, Handlung. Ja? Und das wird gewissermaßen als bloße Unterhaltung, das ist heute nicht anders, ja, Blockbuster-Kino, das wird also als bloße Unterhaltung eher jetzt von den Aufklärern auf die Seite geschoben. Man will eine spezifische Erzählweise, nämlich den Wechsel und die Kombination von innen und außen. Also der Erzähler soll die Ereignisse erzählen, ganz klar. Er soll aber immer wieder auch in die Innenwelt, in die Psyche, die Seele der Protagonisten Einblick nehmen und hier nach den Gründen, Motiven, Motivationen, Empfindungen und so weiter recherchieren, die diese Handlungen antreiben. Also eine Verschlingung von Innenwelt und Außenwelt, von Handlungen und Motiven, dieser psychischen Motiven dieser Handlung. Und zwischen beiden Welten, Innenwelt und Außenwelt, soll eine kausale Verknüpfung sichtbar werden. Und dieses kausal-psychologische Erzählen nennt man damals auch pragmatisches Erzählen. Das ist nur aber jetzt nicht so wichtig, dieser Begriff in unserem Kontext, aber es ist eben ein zeitgenössischer, der dieses bezeichnet. So gefasst, also von Blankenburg, wird die Erzählung und der Roman zu einem narrativen Medium der psychologisch-anthropologischen Aufklärung. Er dient dem Studium des Menschen und der menschlichen Seele. Das ist ein ganz anderes Ziel, als es der Abenteuerroman hat. Und damit kehrt auch eine Verpflichtung auf einen gewissen psychologischen, nicht nur gewissen, auf einen starken psychologischen Realismus ein in das Erzählen. Gut, dieser Roman wird von Goethe nun nicht alleine dann in Werther umgesetzt und erfunden. Es gibt andere Zeitgenossen, Wieland, Karl Philipp Moritz, darauf gehen wir aber jetzt hier nicht ein. Also zurück zum Werther. Aber das ist so der Trend des Erzählens in diesen Jahrzehnten, Mitte der 70er, 80er Jahre. Also ja, es ist ein Sturm- und Drang-Roman, es ist ein Skandalroman, aber zugleich präsentiert er auch eine typische Form aufgeklärter Wissensproduktion. Aufklärung über die Natur des Menschen, auch in ihren pathologischen Aspekten. Nämlich, wie wird einer zum Selbstmörder? Wie muss er gewissermaßen aus dieser Kausalitätslogik heraus dazu werden? Der Roman hat noch einen biografischen Nebenaspekt, den ich nur am Rande erwähne. Es ist eine Art, von Goethe aus gesehen, Selbsttherapie. Er hat eine ähnliche und hoffnungslose Liebeskonstellation erlebt und er schreibt sich die Krankheit zum Tode buchstäblich vom Leibe, indem er Werther, also seinen, wie sagt man in der Technosprache, Avatar, indem er seinen Avatar sich das Leben nehmen lässt und er selbst bleibt aber am Leben. So viel kurz zum Werther. Wir gehen weiter zu einem zweiten, ebenfalls berühmten, aber nicht so viel gelesenen Roman, nämlich Wilhelm Meisters Lehrjahre. Wilhelm Meisters Lehrjahre. 1795, 96, also gut 20 Jahre später, das sind wir schon in der sogenannten klassischen Periode. Die Freundschaft mit Schiller hat schon eingesetzt. Es gibt auch einen Briefwechsel zwischen beiden über diesen Roman. Und es ist im Unterschied zu dem aufgeregten Werther-Roman bereits ein Roman der klassischen Dämpfung. Also keine aufgeregte Sprache mehr. Es ist auch kein tragischer Roman, wie es der Werther ist, der im Untergang endet, sondern ein Roman des Glücks, wie man ihn gelegentlich genannt hat. Also er geht gut aus, aber mit und zwar erheblichen Einschränkungen. Der Weg zu einem was man vielleicht Ziel nennen könnte, aber Vorsicht, ja. Der Weg zum Ziel führt durch die Schule der Desillusionen. Hegel übrigens in seiner Wilhelm Meister, oder nein, er geht gar nicht direkt auf den Wilhelm Meister ein, er bespricht in seiner Ästhetik nur die Tendenz des neueren bürgerlichen Romans. Hegel hat es am klarsten gesehen, wie ein sozusagen mit unbändiger Lebenslust und Lebenserwartung startendes Individuum, hier bin ich, mir gehört die Welt, ja, wie das sich gewissermaßen die Hörner abstößt, wie man im Deutschen sagt, also wie junge Böcke oder Schafböcke sich die Hörner abstoßen, wie er nach und nach mit der Realität und mit dem Realitätsprinzip konfrontiert wird und dieses auch lernt. So, Wilhelm Meister ist ein Jüngling, ein Kaufmannssohn, den es nicht in den Beruf des Vaters zieht, sondern er will sich selbst verwirklichen und all seine Talente ausbilden. Ja, also ein völlig anderes, nicht berufsorientiertes Lebensziel. Er will, das wird ihm nach und nach klar, also Künstler sein. Künstler. Und zwar zum Theater. Als Schauspieler und als Regisseur. Zum Theater. Goethe greift hier ein zeitgenössisches Thema, Modethema vielleicht sogar auf, nämlich die sogenannte Theatromanie, also die Theaterleidenschaft. Das wurde im Roman schon behandelt, bei Carl Philipp Moritz ist jetzt unwichtig, also auch hier bei Wilhelm Meister, die Theatromanie ist ein großes Thema. Diese Theatromanie hängt unmittelbar im 18. Jahrhundert zusammen mit einer außerordentlichen Begeisterung für Shakespeare. Shakespeare wird entdeckt, Shakespeare wird verehrt, er wird die große literarische Autorität der Literatur dieser Zeit, vor allem des Theaters dieser Zeit. Und so auch, das kommt alles in Wilhelm Meister. Es wird der Hamlet inszeniert dann von Wilhelm Meister, ausgerechnet der Hamlet, ja, also. Gut, also er will Künstler werden. Er probiert dies auch aus, wie ich schon angedeutet habe. Mit verschiedenen Theatertruppen zieht er durchs Land. Er lernt verschiedene Frauen kennen, taumelt von einer zu anderen, könnte man gewissermaßen sagen. Er macht verschiedene Erfahrungen mit verschiedenen Frauen. Er lernt aber auch die Welt kennen und ihre soziale Schichtung bis hinauf zum Adel. Und er gelangt am Ende zur Verabschiedung seines ursprünglichen Traums, sich selbst zu verwirklichen, zur Verabschiedung dieses Traums und vollzieht eine Wendung ins Soziale. Das ist kein Ausdruck von Goethe, sondern von Hugo von Hofmannsthal, den Sie später in dieser Überblicksvorlesung vermutlich mal kennenlernen werden. Aber der dieses Problem hat sich mit Goethe stark auseinandergesetzt, der dieses Problem ebenso für sich als Autor sah und als menschliches Grundproblem und der diese Wendung geprägt hat, von der Wendung, also diese Phrase geprägt hat, von der Wendung ins Soziale. Die vollzieht also auch Wilhelm Meister. Er wird dann später Wundarzt. Er nimmt eine Vaterschaft an, von der er nichts wusste. Das Kind heißt Felix, also der Glückliche. Und er übernimmt also soziale Pflichten, Verantwortung und jagt nicht mehr seinen Träumen nach. Also auch hier sehen wir, und das verbindet den Roman trotz der ganz anderen Handlungslinie mit dem Werther, ein pragmatisches Erzählen, die Innen- und Außenverschränkung, eine klare psychologische Kausalität, die Zusammenhänge, die Inneren werden alle offengelegt und zwar von der Kindheit an. Der Roman beginnt ab Ovo, wie man also mit Horaz letzten Endes, also seit Alters sagt, vom Ei an ab Ovo. Von Anfang an, von der Kindheit, von den Kindheitseindrücken, von den Kindheitserfahrungen. Er macht eine frühe Erfahrung mit einem Puppentheater. Ja, das ist sozusagen der Keim der späteren Theaterleidenschaft. Also von der Kindheit an wird all das entwickelt. Und das ist ganz im Sinne des psychologischen Romans des 18. Jahrhunderts. Also, die Lebensgeschichte eines Individuums als in sich psychologisch stimmige Entwicklung, das ist ganz im Sinne Blankenburgs. Ich betone das so, weil man in der Literaturgeschichte oft so eine Grenze zieht zwischen der Literatur der Aufklärung und dem, was dann die Klassiker machen. Aber das ist viel enger miteinander verbunden. So oder so, Wilhelm Meister, also der Roman, etabliert so, also vor allem von der Wirkung her, wie gesagt, ist nicht der Erste, der so erzählt, ja. Er etabliert so in der deutschen Literatur den Typus des Entwicklungs- oder Bildungsromans. Über die Unterschiede oder Abgrenzung dieser beiden Begriffe lässt sich endlos streiten. Ich persönlich halte es für müßig. Entscheidend ist das Gemeinsame, nämlich das quasi archetypische Biografieschema. Es wird eine Biografie erzählt, eben von Anfang an, von der Kindheit bis in die Reifezeit und je nachdem weiter bis ins Alter. Das kommt dann auf den Einzelfall an. Für die deutsche Literaturgeschichte wird dafür der Begriff Bildungsroman prominent. Er ist ein in der deutschen Literaturgeschichte erfundener Begriff und als dieser wandert er auch in die anderen Literaturen und Literaturgeschichten als ein Fremdwort. Ja. Er wird geprägt oder sagen wir mal ja, kanonisiert gewissermaßen durch einen anderen Romantheoretiker, dann schon der, sagen wir mal, des 19. Jahrhunderts, frühen 19. Jahrhunderts, also der romantischen Jahrzehnte, 1820 durch Karl Morgenstern über das Wesen des Bildungsromans. Übrigens aktuell vor einem Vierteljahr ist eine Neuausgabe, kommentierte Neuausgabe dieses Traktats, schmalen Traktats erschienen. Also, in der Folge setzen sich auch viele deutschsprachige Autoren mit diesem Romantypus auseinander. Die Romantiker fast alle, Jean-Paul Tieck, Eichendorff, am heftigsten Novalis, der Heinrich von Ofterdingen dann ein Anti-Wilhelm Meister schreibt. Aber auch danach die Autoren bis tief in den Realismus hinein. Stift das Nachsommer ist eine Auseinandersetzung mit dem Bildungsroman 1857. Gottfried Kellers Grüner Heinrich, erste Ausgabe 1854, 55, zweite deutlich veränderte Ausgabe 1879, 80. Und noch Thomas Manns Zauberberg 1924 wären die prominentesten Beispiele dieser Auseinandersetzung mit dem Typus Bildungsroman. Aber es wirkt auch ins Ausland hinein. Und das prominenteste und augenfälligste ist gewiss Flauberts Education Sentimentale von 1869, die schon im Titel, also wir übersetzen das ins Deutsche mit Erziehung, aber im Französischen schwingt ganz klar die Anspielung auf den Bildungsroman mit. So, also die Wirkungsgeschichte ist enorm, aber Vorsicht, dass kein Missverständnis aufkommt. Der Bildungsroman à la Goethe, also schon im Wilhelm Meister, ist kein Idealroman, also nicht in dem Sinne, dass es einem Individuum gelingt, sein Lebensideal zu realisieren. Ja, das wird ja oft so, das Bildungsromankonzept wird oft, wie man sagt, teleologisch verstanden. Also ein Individuum entwickelt sich auf ein ihm eingeschriebenes Ziel hin und kommt an dieses Ziel, kommt zu sich, ja, in einer idealen Form. Und genau das passiert eigentlich nicht. Ja, sondern es läuft durch Desillusion, durch Abschneidung, durch Verzicht, durch Misslingen, durch Scheitern und durch all diese sehr realistischen Elemente einer biografischen Entwicklung. Und am Ende kommt etwas heraus, mit dem man zufrieden sein kann, aber das Ideal ist es definitiv nicht. Hier wirkt eben das Erbe, das realistische Erbe des psychologischen Romans nach, das Goethe keineswegs aufgibt. Aber dennoch, trotz dieses Willens zum Realismus, gibt es in diesem Roman einen interessanten poetischen Überschuss. Am Ende nämlich stellt sich heraus, dass Wilhelm Meisters Lebenslauf die ganze Zeit über begleitet wurde von wohlwollenden Beobachtern seines Lebens und seiner Lebensschritte. Ja, die auf ihn achten, die immer wieder, das merkt er allerdings gar nicht, Sendboten zu ihm schicken und ihm Winke geben, ne, dahin, nicht dorthin, dahin und so weiter. Ja, das ist die sogenannte Turmgesellschaft oder Gesellschaft vom Turm. Da spielt ein zeitgenössisch populäres Motiv herein, das Motiv des Geheimbundes. Ja, die Illuminaten waren bereits ein Geheimbund, und politische Verschwörungen allenthalben. Auch Schiller hat das interessiert, das klang kurz an beim letzten Mal. Also auch hier das Geheimbund-Motiv. Diese Turmgesellschaft wacht also in gewisser Weise über den Lebenslauf Wilhelm Meisters. Das ist eine, sagen wir mal, ein schöner Einfall. Der arbeitet mit gewissem historisch-kulturellen Material, nämlich mit der Idee der Providentia, Providentia, der Vorsehung. Das Modell der Vorsehung ist natürlich die göttliche Vorsehung. Gott als Instanz und Herr der Schöpfung wacht über die Prozesse in dieser Schöpfung und auch über das Leben jedes einzelnen Christenmenschen. Dieser Gott ist nun nicht mehr da in diesem Roman. Stattdessen ist eine irdische Instanz, Ersatzinstanz, die diese Providentia imitiert, ja, eine fürsorgliche Turmgesellschaft, die den Weg des Wilhelm Meister schützt und verhindert, dass er etwa abstürzt wie Werther, sondern dass es immer weitergeht. So, dieses Motiv ist ganz klar, und das weiß auch Goethe, jenseits alles Realismus angesetzt. Ja, es ist einfach eine schöne Fantasie von etwas, von einer geheimnisvollen, wunderbaren Instanz, Es ist ein genuin poetisches Motiv, denn es ist nur in der Poesie möglich. In der Realität kommt das kaum vor. Entschuldigung. So, also das muss man aber zusammenbringen mit dem Willen zum Realismus. Also einerseits eine realistische Biografie, auch wenn es eine fiktive ist, und andererseits dieser Überschuss, der Überschuss eines besonderen, nicht alltäglichen, überraschenden, wunderbaren. Man könnte ihn auch den Überschuss des Romantischen nennen, der hier bereits einschießt in Gestalt, in diesen Roman in Gestalt der Turmgesellschaft, obwohl dieser Roman eben der Weimarer Klassik zugeordnet wird. Das Wunderbare und Romantische taucht in diesem Roman aber auch an anderen Stellen auf. Irgendwie bin ich hier gerade durcheinander gekommen, deswegen stopsel ich so rum. Ich muss mal eine Sekunde gucken, dass das, ja, gut, dass das stimmt, ja, und wenn ich die Spur verliere. Also, Wille zum Realismus und romantischer Überschuss. Ja, da waren wir gerade. Das eine, ein Moment des romantischen Überschusses ist die Turmgesellschaft. Wir kommen auf diese Konstruktion gleich noch zurück. Es gibt aber noch weitere Motive, und zwar jetzt nicht in so schöner und irgendwie beglückender Gestalt, sondern eher in bedrohlicher und unheimlicher und irritierender Gestalt, nämlich zwei Figuren, der sogenannte Harfner, also ein Harfenspieler, und ein Kind oder ein halbwüchsiges Kind, Mignon genannt. Mignon ist das französische Wort für Liebling, und zwar für einen männlichen Liebling. Ja, es ist aber ein Mädchen oder auch nicht, das ist ein bisschen unklar. Das switcht hin und her, manchmal wird sie mit weiblichen, manchmal wird es mit männlichem Artikel bezeichnet. Ja. So wie die Turmgesellschaft also glücksstiftend ist und gewissermaßen eine utopische Instanz, so sind der Harfner und Mignon Figuren des Unglücks. Der Harfner ist ein Wahnsinniger geworden und die Mignon ist ein letzten Endes verstörtes Kind, das Produkt eines Inzests, welches am Ende stirbt, ebenso wie der Harfner. Also da werden sozusagen die unheimlichen, irritierenden Potenziale, auch sie ein Aspekt des Romantischen, denken Sie an E.T. Hoffmann dann und so weiter, hereingebracht und gezeigt in ihrem Reiz, in ihrer ambivalenten Attraktivität, aber sie gehen unter. Sie gehen unter. Das wird von vielen und wurde von vielen Leuten, vielen Lesern sehr betrauert, dass ausgerechnet diese Figuren untergehen müssen. Aber Goethe ist da ziemlich brutal. Er will sozusagen das Romantische, wo es sozusagen die Gleise des Bekömmlichen verlässt, nicht in seinem Text und in seiner geschaffenen Welt behalten. So, jetzt nochmal zur Turmgesellschaft, die also ein glücksbringendes oder glücksbewahrendes Motiv ist. Die Pointe, ja, das ist ein nicht realistisches Motiv, ein romantisches Motiv, aber die Pointe ist, dass Goethe diesen Überschuss des Romantischen benutzt, um die Normalisierung, um die Veralltäglichung seines Helden gelingen zu lassen. Es ist also ein ironischer Einsatz eines romantischen Motivs, des Wunderbaren, des Rätselhaften und so weiter. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was zum Beispiel die gleichzeitige Romantiker erwarten von einem dann romantischen Roman wie etwa Novalis, der, wie ich schon sagte, mit dem Heinrich von Ofterding einen Gegenentwurf schreibt, aber eben gleichzeitig den Wilhelm Meister auch kritisiert, wegen seiner Prosaisierung, also Entpoetisierung seines Helden Wilhelm, der zu einer Normalexistenz am Ende geführt wird und das auch noch mit Hilfe romantischer Institutionen. Ja, das kann doch alles nicht passen. Und so fällt auch seine Kritik aus. Es gibt einen zweiten Teil zu dem Wilhelm Meister, Wilhelm Meisters Wanderjahre. Auf den gehen wir nicht hier näher ein, nur auf seine formale Besonderheit. Das ist nun keine stringente Erzählung mehr, wie es der Werther war und wie es der Wilhelm Meister die Lehrjahre waren, ja. Sondern ein lose gefügtes Gebilde von Haupterzählung. Ja, es geht weiter mit Wilhelm Meister und was er so erlebt. Eingestreuten Novellen, Aphorismen und Reflexionen. All das wird so bunt kombiniert. Also wir haben eine ganz offene Form, ein ganz offenes Kunstwerk, diesen Ausdruck von Umberto Eco zu gebrauchen. Insofern hat der Wilhelm Meister, haben die Wanderjahre ein ausgesprochen modernes Gepräge durch die Auflösung der narrativen Form. Aber das soll nun hier nur so stehen bleiben. Wir kommen zum nächsten Punkt. Ein paar Worte zu Goethe als Dramatiker. Wie gesagt, hauptsächlich befassen wir uns mit Faust nächste Woche. Hier jetzt nur zwei Hinweise. In der Sturm- und Drangzeit, das weiß ich jetzt nicht, ob Sie das schon hörten in Ihrer Sturm- und Drang-Vorlesung, also 1774, ist das bekannteste Stück der Götz von Berlichingen. Ein Stück aus dem Mittelalter mit allerlei Kämpfen zwischen Individuum und was man vielleicht schief, aber irgendwie Staat nennen kann. Und das ist ein Sturm und Drang, aus verschiedenen Gründen ein Sturm und Drang-Stück par excellence. Erstens mal wegen seiner, schon hier übrigens experimentiert Goethe damit, ja, mit seiner radikalen formalen Offenheit. Es gibt keine aristotelischen Einheiten, weder des Orts, noch der Handlung, noch der Zeit. 50 Orte, Handlungsorte, ja, ständige Parallelhandlungen, Miniaturszenen, man hat sie Fetzenszenen genannt, Fetzenszenen, wo also die Handlung von Ort zu Ort springt und von diesem Personal zu jenem Personal und eine im Grunde sehr lange Dauer dieser Gesamthandlungen. Also ein mittelalterlicher Stoff, ja, aber eine eben sehr avantgardistische, eben anti-aristotelische Form. Schon hier klare Orientierung an Shakespeare, Dramatiker um 1600, das ist also in dieser Zeit schon über 150 Jahre alt, die shakespearische Dramatik, aber erst jetzt kommt sie zu eminenter Wirkung. Shakespeare ist der große Inspirator der deutschsprachigen Literatur in dieser Zeit. Und zwar nicht nur für Goethe, auch für Schiller und für alle Stürmer und Dränger und so weiter, schon für Lessing. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil er die Gegenautorität ist oder als Gegenautorität dient gegen die Autorität der Antike, Dramatiker wie Sophokles, Theoretiker wie Aristoteles. Und zweitens, und das begründet übrigens Shakespeares Ruhm bis heute, weil Shakespeare im Grunde die Psychologisierung des Dramas und des Theaters erfindet, wenn man es mal jetzt etwas bombastisch sagt. Aber das Shakespeare-Drama ist ein durch und durch psychologisches Drama. Und das wird auch, das ist auch das, was das 18. Jahrhundert neben sozusagen des anti-aristotelischen Komplexes, was das 18. Jahrhundert bewundert und fasziniert, Shakespeare als Menschenkenner. Shakespeare, der große Psychologe, der bis in die letzten Abgründe der Seele hineinblickt. Und das ist übrigens, das finden Sie auch noch in der heutigen Shakespeare-Literatur so, also Sekundärliteratur. deshalb ist er natürlich nicht nur der Autor der Stürmer und Dränger, also dieser antiaristotelischen Rebellen, sondern eben auch der Autor der psychologischen Empiriker und der neuen Anthropologen. Ja, die lieben auch alle Shakespeare, aus besagten Gründen. So, also, aber von diesem, sagen wir mal, etwas rebellischen Dramengestus wendet auch Goethe, wie Schiller, das haben wir auch schon angesprochen, wendet sich auch Goethe ab und sucht in späteren Jahren eine mehr klassische Form. Schon im Torquato Tasso, also ein Drama über den berühmten italienischen Dichter, schon im Torquato Tasso wird eine strenge, fünfaktige Form etwa eingeführt, ja, die Goethe natürlich völlig fehlt. Und das Drama, wo wir zwei Sätze darüber verlieren wollen, ist die Iphigenie. Iphigenie auf Tauris von 1787. Das ist nun in mehrfacher Hinsicht ein Versuch in Klassizismus, also in klarer, sozusagen in klaren Hintersichtlassen dieser frühen Anfänge. Es ist ein fünfaktiges Drama, pyramidal gebaut, also steigende Handlung, fallende Handlung, also eine klassische Form. Es behandelt aber auch einen klassischen Stoff, nämlich einen Stoff der griechischen Mythologie. Es ist gewissermaßen in klassischer Sprache geschrieben, nicht ganz, denn es ist ein Blankvers und es ist kein antiker Vers, aber immerhin, er geht in den Vers, weg von der Prosa, Verssprache. Also gebundene Sprache, das verbindet es natürlich mit dem klassischen Drama. Und man könnte sogar sagen, sein Ethos ist ein klassisches. Es ist nämlich eins zu eins das Ethos der klassischen, sprich antiken Philosophie, ob es nun die Epikureer oder die Stoiker sind oder Platoniker, ganz egal. Das Ethos der antiken Philosophie ist das Bemühen um eine Herrschaft der Vernunft über die Affekte. Herrschaft der Vernunft über die Affekte. Sie sehen, wo das Problem auch bei einem Autor wie Goethe liegt, der in Werther genau das Gegenteil, die Herrschaft der Affekte über die Vernunft, durchexerziert hat. Ja. Das ist also klassisches Ethos. Und all diese Momente verbinden also nicht nur der Titel Iphigenie, ja, verbinden also dieses Stück mit der europäischen antiken Klassik, insofern Klassizismus par excellence. Und natürlich ist es auch die Sprache der klassischen Dämpfung, wir haben das angesprochen, auch hier. Nun sind aber hier gerade bei diesem Drama ein paar Worte zum Stoff notwendig. Was ist das für ein Stoff? Der Iphigenie-Stoff. Er stammt aus dem Großkomplex der sogenannten Atriden-Sage oder Tantaliden-Sage. Atreus und Tantalos, Vater und Sohn, also umgekehrt Tantalos und Atreus, Vater und Sohn, sind die Stammväter eines Geschlechtes. Das sind die Atriden oder eben Tantaliden, je nachdem werden sie so oder so genannt. Und diese sind ein von den Göttern verfluchtes Geschlecht. Denn Tantalus setzte einmal, um die Götter zu reizen und zu testen, ob sie wirklich allwissend sind, als er sie zum Mahle lud, setzte er ihnen seinen eigenen geschlachteten und gebratenen Sohn zum Essen vor. Diesen Frevel, nämlich den eigenen Sohn zu töten, den bestrafen die Götter, indem sie den Tantalus mit ewigen Qualen in den Hades schicken, also die sogenannten Tantalus-Qualen, das sind die, also er ist durstig, er sieht eine Wasserlache oder einen Brunnen, er geht darauf hin, will trinken, da versiegt der Brunnen. Er ist hungrig, er sieht Äpfel über sich, er will nach den Äpfeln greifen, da kommt ein Wind daher und weht den Ast also nach oben, sodass die Äpfel unerreichbar sind, ewiger Durst, ewiger Hunger. Das ist also die Strafe des Tantalus. Aber das Entscheidende ist, die ganze Familie, das Geschlecht wird verflucht. Und zwar verflucht zur Wiederholung der Gewalt. Dieser blutigen Gewalt innerhalb der Familie. Die Tantalidensage handelt also von diesem Urverhältnis der Gewalt, der unmittelbar tödlichen Gewalt zwischen den Menschen in Gestalt der Blutrache. Und zwar innerhalb der Familie, nicht wir hier und dort die anderen und die können wir alle töten, sondern die eigenen vernichten sich gegenseitig. Ja, sie bringen sich in dieser Familie immer wieder gegenseitig um und zwar auf grausamste Weise. Das letzte Geschlecht, von dem hier die Rede ist und dem dann die Iphigenie entstand, da sind wir dann schon in der Zeit vom Trojanischen Krieg, also Homers Ilias. Iphigenies Vater ist nämlich Agamemnon, der Heerführer der Griechen. Und um seiner Flotte eine sichere Überfahrt über die Ägäis zu sichern, opfert er seine Tochter Iphigenie der Artemis oder lateinisch Diana. Er opfert die eigene Tochter. Artemis jedoch rettet die Tochter vor dem Opferaltar, indem sie sie für die anderen unsichtbar entzieht, entrückt in eine ganz andere Weltgegend nach Tauris, also antik Tauris und so noch bei Goethe. Das ist die Insel Krim. So. Dieses Entrücken wird aber nicht gesehen. Also man denkt, sie ist verbrannt auf dem Opferaltar. Die Mutter, Clytemnestra, also Agamemnons Frau, glaubt also die Tochter tot und zwar getötet vom Vater. Als dieser siegreich aus Troja zurückkehrt, bringt sie diesen um. Dann kommt, es gibt noch einen Sohn, Orest, kommt Orest zurück, der Bruder der Iphigenie, der tötet dann die Mutter und ihren Liebhaber. Da haben sie im kleinsten Raum, also der sozusagen Eltern-Kind-Beziehung, diese Dynamik der Blutrache des wechselseitigen Ermordens. Orest wird seither von den Erynien, den Rachegöttinnen, verfolgt. Der antike Mythos löst diesen Blutrachezyklus in zwei Versionen aus. Sie wissen ja vielleicht schon, dass die antiken Mythen nie als eine und einzige Geschichte, so wie zum Beispiel die Erzählung der Bibel, existieren, sondern immer nur in Varianten. Ja. In der einen Version begnadigt Athene, also die Göttin der Vernunft, den Orest und beendet diesen Blutrachefluch. Und in einer anderen Version holt Orest seine Schwester aus Tauris, Krim, zurück nach Griechenland und sühnt seine Schuld auf diese Weise. All dies kannte Goethe und all dies verarbeitet er. Verarbeitet er zu einem Drama, das genau diesen Übergang von der archaischen Gewalt zur Beendigung dieses Gewaltzyklus zu zeigen versucht, also den Übergang vom affektgeleiteten Handeln zur vernünftigen Besonnenheit, zur Affekt- und zur Gewaltkontrolle. Es geht also um den Prozess der Humanisierung. Also so würde es Goethe genannt haben. Ja. Das ist ja schon das Thema im antiken Mythos angeklungen, die Humanisierung, sehen Sie die Rolle der Athene, Göttin der Vernunft. Bei Goethe übernimmt nun diese Rolle, diese Humanisierung beizubringen, keine Gottheit, sondern ein Mensch, nämlich eben Iphigenie. Diese ist also Priesterin auf Tauris und hat dort schon wohltuend gewirkt, indem sie die Menschenopfer also zurückgefahren hat sozusagen und auf Gewaltverzicht gedrungen hat. Und das ist ihr auch gelungen. Nun kommt aber nun Orest als ein Fremder, und Fremde sind da eben gefährdet, wenn sie dort anlanden, ja, können leicht umgebracht werden. Sie versucht, ihren Bruder zu retten, und sie will auch selbst mit diesem zurückkehren. Ich vereinfache jetzt die Geschichte etwas. Mit diesem zurückkehren, und dazu muss sie Thoas, den Herrn auf Auris, den König auf Auris, zum Gewaltverzicht bringen, was ihr am Ende auch gelingt. Weder tötet er Orest noch seinen Freund, noch hält er Iphigenie fest, sondern er lässt sie ziehen. Er verzichtet auf sie. Er verzichtet auf sie, und in diesem Verzicht humanisiert er sich. Also Goethe wagt es, ja, diesen Humanisierungseffekt, Sie erinnern sich, den sich Schiller nur in Balladen gestattet, ja, die Bürgschaft, in Balladen gestattet, wo sozusagen solche poetischen Utopien eher möglich sind nach Schiller als im Drama. Goethe verlagert, probiert es in einem Drama mit durchaus lehrhafter Absicht, um die Botschaft der Humanisierung des Gewaltverzichts zu verkünden. Also, das ist natürlich Edelklassizismus, ja, über den ist auch viel gespottet worden, aber man darf ihn ruhig ernst nehmen. Goethe selber hat sehr wohl gesehen, dass es ein heikles Unterfangen ist, und sprach selber davon, sein Stück sei verteufelt human. Er wusste, dass er an die Grenze sozusagen des Möglichen und des Akzeptablen geht, wenn er ein solches Gelingen von Humanisierung auf die Bühne bringt. Aber auch das ist zu bedenken, Goethe setzt zwar die utopische Hoffnung auf die Theaterbühne, ja, und lässt sie da sich realisieren, aber ähnlich wie bei Schiller, der dies in Wilhelm Tell einmal tut, ist aber ins Mittelalter zurückverlegt und nicht in der Moderne, so ist das hier in die antike Vorzeit, also nach Schiller wäre das auch das naive Zeitalter verlegt. Also in eine Zeit, wo die Lebensbedingungen völlig anders sind, die mit der Moderne nicht zu vergleichen sind, in der so etwas vielleicht gelingen konnte, was aber in der Moderne, jedenfalls für den Skeptiker Schiller, nicht oder nur schwer gelingt. Goethe allerdings war kein solcher Skeptiker. Skeptisch war er schon, aber so schwarz oder so pessimistisch wie Schiller war er nicht. Und die Geschichtsphilosophie, also Antike und Moderne, ja, und völlig andere Randbedingungen menschlichen Handelns, das war für Goethe auch nicht so das Problem wie für Schiller, für den ganz klar markiert ist, so etwas wie Tell ist in der Moderne nicht möglich. Bei Goethe ist doch die Hoffnung, ich erreiche sozusagen mit dieser Humanisierungsbotschaft den modernen Menschen. Man kann darüber lächeln, ja, 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 aber meine Damen und Herren, sehen Sie sich die 200 Jahre nach Goethe an. Ja? Der Atridenfluch hat nicht nachgelassen, vielleicht nicht in den Familien, obwohl das auch vorkommt, aber die Welt platzt vor Gewalt, und wir stehen vor der immerwährenden Aufgabe, den Gewaltverzicht zu lernen. Ja? Und jede neue Generation fängt wieder an mit irgendwas und an irgendeinem Ort mit den horrendesten Gewaltverbrechen. Es ist eine permanente Humanisierungsaufgabe, und man muss jedem Dichter dankbar sein, der sich dieser Aufgabe auch erzieherisch stellt, selbst wenn man so aus Beobachterabstand kühl lächelnd sagen kann, ach, was soll all dieses Erziehungsgetue? Ja, aber irgendetwas muss man schon da sich positionieren in diesem dauerhaften Problemkontext. Topisch übrigens, also topisch meint über Goethe hinausreichend ein uraltes, bis heute reichendes Denkmodell, obwohl heute wird darüber natürlich in vielfältiger Hinsicht nachgedacht, Stichwort Feminismus und so weiter. Topisches Modell, wodurch gelingt die Humanisierung des Menschen? Durch die Frauen. Durch die Frauen, Iphigenie. Wenn Sie das mal verfolgen, diesen Gedanken, werden Sie überall finden. Was Mars und Venus, ja, schon in der antiken Mythologie, ja, der Krieger und die Liebesgöttin, die den Krieger sozusagen stillstellt, befriedet. Die kriegerische Männlichkeit wird durch die friedliche Weiblichkeit domestiziert. Wie schön. Also, so ist es bei Goethe und so denken viele noch heute. Denken Sie selber drüber nach. Also, bei diesem Edelklassizismus blieb Goethe aber nicht stehen. Er baute ihn gründlich um im Faust, aber dazu kommen wir dann erst. So, wir gehen zu den Gedichten. Und zwar zunächst des jungen Goethe, also zurück in die 70er Jahre. Diese Lyrik des jungen Goethe ist früh, also vor etwa 100 Jahren, gut 100 Jahren, mit einem Begriff belegt worden, der sich bis heute durchhält, allerdings in einem Jahrhundert des Streits um diesen Begriff, der aber dennoch begrenzt, dennoch aussagekräftig ist, nämlich dem Begriff der Erlebnisdichtung. Den hat der Philosoph Wilhelm Dilthey, ist jetzt nicht wichtig, um 1900 aufgebracht. Erlebnisdichtung. Ja, damit ist zunächst ganz einfach gemeint, dass der Dichter über etwas schreibt, was er erlebt hat, was ihm widerfahren ist. Ja, das kann Kleinigkeiten sein, belanglose Ereignisse eines Tages, das kann sehr Dramatisches sein wie eine unglückliche Liebe. Erlebnisdichtung, Erlebnislyrik. So, also was ist damit sinnvollerweise zu beschreiben? Der Begriff ist strittig, wie gesagt, aber sinnvollerweise zu beschreiben. Also was meint eigentlich Psychologie um 1900 mit Erlebnis? Kurzdefinition: Erlebnisse sind Erfahrungen mit hohem Affektanteil. Erfahrungen machen wir andauernd, aber nicht immer sind die Affekte und Emotionen hoch beteiligt. Bei Erlebnissen aber schon. Das können unglückliche Erlebnisse, schreckhafte Momente oder Glückserlebnisse sein. Wichtig ist eine starke Involvierung, eine starke Aktivierung der Affekte. Deshalb vergisst man Erlebnisse auch nicht, aber Millionen von Erfahrungen vergisst man. Im Erlebnis und bedingt durch den hohen Affektanteil wird sozusagen die stabile Innen-Außen-Grenze, hier ich, dort die Außenwelt, die bricht zusammen. Ja? Das fließt ineinander. Ja? Ich bin außen und innen zugleich. Ich bin in der Situation, ja, der extremen Bedrohung, der Todesgefahr, eines Unfalls oder wie auch immer. Ja? Es gibt keinen Unterschied. Ich hier, die Welt dort. Sondern das ist völlig verschmolzen. Gleichzeitig ist diese Verschmelzung von innen und außen natürlich aus innen heraus wahrgenommen. Das heißt, das Erlebnis läuft ganz durch das Medium der Subjektivität. Auch diese Synthese von innen und außen ist eine ganz und gar subjektiv eben erlebte. Ein Beobachter von außen sieht das überhaupt nicht. Das sehen Sie nur von innen. So, insofern ist bezeichnet Erlebnis etwas mit dem, oder dieser alte Erlebnisbegriff durchaus etwas, mit dem man was anfangen kann. Hoher Affektanteil, Verschmelzung von innen und außen, Subjektivität. Ja. Und das passt also tatsächlich auf diese Form der Poesie, der Dichtung, wie sie uns in der Lyrik des jungen Goethe entgegentritt. Ja. Es ist von Affekten die Rede, von starken Gefühlen, Liebe und so weiter. Ja, es geht immer um diese Verschränkung von innen und außen und es spricht ein Ich, ein Gemüt, eine Subjektivität. Es ist ganz subjektiv. Dieser Form des lyrischen Sprechens, wie wir es also bei Goethe sehen, hat natürlich in der Geschichte des 18. Jahrhunderts gewisse, wie soll ich sagen, Hintergründe, historische Hintergründe. Das eine ist natürlich die Empfindsamkeit, von der werden Sie in der Vorlesung schon gehört haben. Also Empfindsamkeit, eine Literatur, die die Gefühle und Affekte eben stark macht und zur Sprache bringt, schon Mitte des 18. Jahrhunderts. Dann eine Figur wie Klopstock, der als Dichter die Sprache der religiösen Ergriffenheit, also der Gottesliebe meinetwegen, der religiösen Ergriffenheit sozusagen in die Poesiesprache überträgt und damit eine Ausdrucksform schafft, ungeheuer starke Gefühle auszudrücken. Ja, also Klopstock. Pathos zu realisieren. Und drittens spielt hier herein, das ist mit Goethes Freund Herder etwa, der etwas älter war als Goethe, verbunden, die Entdeckung der Volkssprache und der Volksliteratur, des Volkstons. Also, was später die Brüder Grimm, wenn sie Volksmärchen sammeln oder eben wenn Goethe und Herder Volkslieder sammeln. Sie suchen also die Volkspoesie, den Volkston, das repräsentiert für sie eine Art Natursprache, eine volkstümliche Natursprache als ein Gegenteil zur artifiziellen, zur Kunstsprache der antiken Rhetorik und der von dieser Rhetorik geprägten Vers- und Dichtkunst. Ein Naturton, ein schlichter Naturton wird gesucht und dann gewissermaßen auch realisiert. Wobei man immer sich klar sein muss, dass bei Goethe das natürlich dann ein künstlicher Naturton ist. Ja, weil er weiß ja, was er da tut und was er sucht und was er will. Es ist nicht spontan, es entsteht nicht spontan, sondern es ist ein künstlicher, aber dennoch geht es um den Naturton, der hier realisiert werden soll. Und in diesem Naturton wird eben oder findet Goethe sozusagen die adäquate Sprache des Herzens, das heißt der Innerlichkeit, der Subjektivität und der Erlebnisse. So, wir schauen uns das mal an. Willkommen und Abschied, das ist das erste Gedicht in dieser Serie von Kopien, die Sie haben, und zwar sind zwei Fassungen. Zunächst auf der Seite 27, das ist also alles die Hamburger Ausgabe, auf der Seite 27 die erste Fassung von 1771. Auf Seite 28 steht dann dieser Titel drüber, der kommt also erst später dazu. Das ist dann aus den 80er Jahren, 1789. Wir schauen uns aber die Erstfassung an. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde und fort, wild wie ein Held zur Schlacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hin die Nacht. Schon stund im Nebelkleid die Eiche, wie ein getürmter Riesetar, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit 100 schwarzen Augen sah. Der Mond von einem Wolkenhügel sah schläfrig aus dem Duft hervor, die Winde schwangen leise Flügel, umsausten schauerlich mein Ohr, die Nacht schuf tausend Ungeheuer, doch tausendfacher war mein Mut, mein Geist war ein verzehrend Feuer, mein ganzes Herz zerfloß in Glut. Ich sah dich, und die milde Freude floss aus dem süßen Blick auf mich, ganz war mein Herz an deiner Seite. Und jeder Atemzug für dich. Ein rosenfarbes Frühlingswetter lag auf dem lieblichen Gesicht und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter, ich hofft es, ich verdient es nicht. Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe, aus deinen Blicken sprach dein Herz. In deinen Küssen, welche Liebe, o welche Wonne, welcher Schmerz. Du gingst, ich stund und sah zu Erden und sah nach dir mit nassem Blick. Und doch, Welch Glück, geliebt zu werden und lieben, Götter, welch ein Glück. Also, das ist klar ein Liebesgedicht. Man kann es auf ein Erlebnis beziehen. Das ist aber sozusagen sekundär. Goethe ist in Straßburg oder wo auch immer. Die Angebetete lebt in einem anderen Ort. Er reitet zu ihr hin, heimlich, abends und so weiter. Diese Begegnung oder diese Suche, sich Suchen der Liebenden und die Begegnung und die Erfüllung, die da erlebt wird, die wird also hier zur Sprache gebracht. Das Gedicht ist also setzt ganz unmittelbar ein, es schlug mein Herz geschwind zu Pferde, also die Ungeduld des Liebenden, mit der setzt die Sache ein. Und dann geht es durch die abendliche Landschaft, durch die abendliche Nacht, die damals noch, also ist der Komplex Nacht, als viel bedrohlicher angesehen als etwa heute, die ihn gewissermaßen feindlich mit Hindernissen und Bedrohungen umstellt. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, doch tausendfacher war mein Mut, dass ich will sich dagegen durchsetzen, es will dahin zu der Geliebten. Also die ersten beiden Strophen, das sind ja vier im Ganzen, schildern diesen dramatischen Aufbruch, die Ungeduld des Herzens, die Ungeduld der Begierde, dieses Ich will dahin, ja, gegen jeden Widerstand. Dann kommt eine Ellipse gewissermaßen, weil das wird ja nur der Ansatz gezeigt, dann kommt ein gewisser Bruch und zack ist er da, ich sah dich und die milde Freude. Das ist gewissermaßen, da tritt genau dieser Effekt ein, ja, Mars und Venus, ja, der Held zur Schlacht und dann die Befriedung durch die holde Weiblichkeit, ich sah dich und die milde Freude floss auf mich und so weiter. Und Zärtlichkeit für mich, also es kommt zu irgendeiner nicht näher genannten Art der Liebesbegegnung, die er erhofft hat, aber nicht verdient, denn die Liebe ist nun mal ein Geschenk. Also, das ist sozusagen die Ankunft, das Willkommen. Also in der zweiten Fassung ist ja das Gedicht überschrieben, Willkommen und Abschied. Also das Willkommen ist die dritte Strophe. Die vierte ist dann schon der Abschied. Wie bedrängt, wie trübe und so weiter, Schmerz, Schmerz. Aber die Schlusspointe natürlich klar, der Schmerz ist nicht das letzte Wort. Wenn zwei Liebende sich trennen und Hoffnung haben, sich wiederzusehen und doch welch Glück, geliebt zu werden und lieben Götter, welch ein Glück. Also, Erlebnis, ja. Innen- und Außenverschränkung, auch ja. Weil sozusagen das innere Empfinden und die Wahrnehmung der Natur, die fließen wechselseitig ineinander, die interagieren gewissermaßen, die Nacht und der Reiter und die Subjektivität ist sowieso klar, es spricht ein Ich, ein von seinen Affekten überfallenes, vollkommen eingenommenes, liebendes Ich. Es spricht direkt und natürlich nicht unbedingt rhetorisch, so sehr das Gedicht natürlich gebaut ist und konstruiert ist. Es folgt aber nicht sozusagen der Hochrhetorik und mit all ihren Kniffen und so weiter, sondern es versucht, einen natürlichen Ton durchzuhalten. So, und vermittelt, wie ich finde, einen starken Eindruck dieses Erlebens, also dieses Hinstrebens und Ankommens und dann wieder der Abschied. Goethe nannte in später dieses Gedicht Willkommen und Abschied. Willkommen und Abschied, das klingt schön und ist doch eine ironische Titelgebung. Und Goethe, der ja studierter Jurist war, muss es gewusst haben. Denn Willkommen und Abschied ist im Juristenjargon der Zeit die Bezeichnung für die Aufnahme eines Delinquenten in ein Zuchthaus und die Entlassung aus einem Zuchthaus. Denn bei der Aufnahme gibt es eine kleine Prügelstrafe zur Begrüßung und beim Abschied gibt es wieder eine Prügelstrafe zur Begrüßung. Also, das weiß der moderne Leser nicht, das muss ihm ein Historiker sagen, aber davon darf man ausgehen, dass Goethe später, fast 20 Jahre später, dieses Gedicht, also das Gedicht sehr so überschreibt, natürlich also da ein ironisch-sarkastisch das gewissermaßen kommentiert. Ja. Willkommen und Abschied. Wir gehen zu einem zweiten Gedicht, das ist auf der Seite 30, auch aus, von 1771. Maifest. Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch. Und Freud und Wonne aus jeder Brust, o Erd, o Sonne, o Glück, o Lust, o Liebe, so golden schön wie Morgenwolken aus jenen Höhen. Du segnest herrlich das frische Feld, in Blütendampfe die volle Welt. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blinkt dein Auge, wie liebst du mich. So liebt die Lerche, Gesang und Luft und Morgenblumen und Himmelsduft, wie ich dich liebe mit warmem Blut, die du mir Jugend und Freud und Mut zu neuen Liedern und Tänzen gibst. Sei ewig glücklich, wie du mich liebst. Also auch das ein Liebeslied, ein kleines Liebeslied, also ganz andere Verse, Kurzverse, die stoßweise gewissermaßen den Affekt artikulieren. Auch hier spricht also ein Ich, ein erlebendes Ich. Auch hier ist noch viel deutlicher die Verschränkung von innen und außen und Ich und Natur, also dieser Liebesaffekt, der geht vom Ich aus und geht auf die Natur über. Ja. Wer ist in der Strophe 4, O Lieb und O Liebe, wer ist da eigentlich gemeint? Ist das die Geliebte, das Liebchen, O Lieb, O Liebe, oder ist es sozusagen die Liebesgöttin, Amor Vincit Omnia, also die Liebesgöttin, die alles beherrscht, die alles Naturgeschehen beherrscht. Und wenn es in 5 heißt, du segnest herrlich, also dann ist eigentlich irgendwie die Macht der Liebe, die in alledem wirkt, gemeint und nicht nur die individuelle Geliebte. Aber das schmilzt ineinander, da sehen Sie das, also Verschmelzung von außen und innen. Denn in Strophe 6 heißt es dann wieder, oh Mädchen, Mädchen, aha, jetzt ist es also die individuelle Geliebte, das wird so ineinander übergespielt. Ja? Die Liebe als Macht, die Geliebte als Person. Wie liebe ich dich? Und dann assoziativ und analog angeschlossen, so liebt die Lerche, also ein Naturwesen, ihr Dasein, der Gesang, die Luft, die Atmosphäre, die sie braucht, so wie der Liebende die Atmosphäre der Geliebten braucht und so weiter. Das wird alles ineinander geschlungen, innen und außen, in diesen Versen. Und sodass wir das also alles beieinander haben, starker Affektanteil, Erlebnis, Verschmelzung von innen und außen, das Ganze natürlich im Medium einer empfindsamen, empfindenden Subjektivität. Pointe dieses Gedichts, auf die ich aber nicht näher eingehe, ist natürlich die letzte Strophe, wo die Geliebte zur Muse wird. Das ist natürlich ein alter Topos. Ja. Sie gibt Freud und Mut zu neuen Liedern und Tänzen. Das ist ein alter Topos, über den kann man dann diskutieren. Ja, ist nicht doch in dieser Liebe eine gewisse Hierarchie zwischen Nutznießer und Nutzenspenderin? Das wäre sozusagen aus der Perspektive von heute da zu bedenken. Aber das sei also nur kurz angesprochen. Wir müssen weiter. Aber da haben Sie zwei klassische Texte, die für den Typus Erlebnislyrik stehen und an denen man auch sehen kann, was man damit gemeint hat. Ja. Erlebnislyrik meint nicht ein naives Dichten, ich erlebe was, dann setze ich mich hin und schreibe das auf und so weiter, ja. Das fließt mir aus dem Herzen, Ja, man weiß nie genau, wie die Burschen oder Frauen eigentlich produzieren, wenn sie produzieren. Aber meistens ist eben der Kopf dabei. Und meistens, Gottfried Benn hat mal gesagt, ein Gedicht wird immer gemacht. Also so wie man ein technisches Produkt macht, es wird immer gemacht, es entsteht nichts, es wird immer gemacht. Das dürfte auch bei Goethe so sein. Er weiß, was er tut, er weiß, welchen Ton er treffen will. Es ist ein Kunstwerk, nicht spontaner Ausfluss seiner Natur oder so etwas. So, und das ist beim Begriff Erlebnislyrik eben auch immer im Hinterkopf zu behalten. Jetzt kommt was anderes, nämlich zwar auch junger Goethe, früh 1774, also erstmals, kleinen Moment. Nämlich der Prometheus. Damit sind wir wieder in der Antike. Prometheus, jeden bekannt als Figur. Ich sage aber noch was dazu. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe gnadengleich der Disteln köpft an Eichen dich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Also das ist der Gott im Gewitter, der hier aufgerufen wird, ja, der Blitze schleudert. Ich kenne nichts Ärmers unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusst, wo ein, aus, wo ein, kehrte mein verirrtes Aug zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr, zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Aber wer half mir wieder der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du's nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest, jung und gut, betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren, wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Knaben morgen Blütenträume reiften? Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich. Dein nicht zu achten wie ich. So, dieses Gedicht ist eines der großen Skandalstücke des späten 18. Jahrhunderts gewesen, und zwar eben wegen der darin ausgesprochenen Religionskritik, die sozusagen in einer Verkleidung, in mythologischer Verkleidung daherkommt. Denn Prometheus, das ist also ein griechischer Halbgott, wendet sich an Zeus, erste Zeile, bedecke deinen Himmel, Zeus, und wendet sich von ihm ab. Aber in dem Gedicht oder in dieser Beschimpfung gewissermaßen des Zeus oder des Prometheus gegen den Zeus, sind also Sätze und Spuren, die nicht der antiken Mythologie entstammen, sondern offenkundig der christlichen Literatur. Erbarmen des gegenüber den Bedrängten beispielsweise und die Beladenen, die Schmerzen der Beladenen zu lindern etwa. Ja? Oder auch so etwas wie eine Lebensform des Eremiten und Einsiedlers. Das ist eine typisch christliche, vor allem frühchristliche Lebensform. Die Askese, die Weltflucht, das Leben hassen, in Wüsten fliehen und so weiter. Es sind also da Spuren oder Splitter drin, die es sehr leicht machen, diese Anklage des Prometheus gegenüber Zeus zu übertragen auf die christliche Situation, also eine Klagerede des Menschen wieder den christlichen Gott. Das lässt sich eins zu eins übersetzen und so wurde das Gedicht auch damals gelesen und deshalb ist es ein Skandal. Ja, dein nicht zu achten, wenn Sie das so lesen, dann ist es natürlich die Absage an die christlichen Überzeugungen. Der Mensch steht auf sich gestellt, für sich gestellt, muss es alleine irgendwie bezwingen. Es wird ihm kein Gott, auch der christliche, helfen. Zugleich ist in dem Prometheus-Motiv ein alter poetischer Topos enthalten, nämlich der des Alter Deus, des zweiten oder kleinen Gottes, Alter Deus. Denn Prometheus ist ja der, der aus Ton, wie übrigens der Gott im Alten Testament, der aus Ton Menschen schafft. Und so auch hier. Und damit ist der Prometheus sozusagen der Urtyp des Künstlers, der sowohl des bildenden Künstlers, der aus Stein, Holz oder was auch immer Menschenbilder schafft, wie natürlich des Dichters, der eben auch Menschenbilder schafft. Sodass Prometheus auch noch eine zweite Maske ist, nämlich für den Künstler, der hier spricht. Ich bilde, forme Menschen nach meinem Bilde, nach meinem Bilde. Also, auch in diesem Gedicht sieht man, wie die Aufklärung, wir sind literarische Epochen hin oder her, aber das ist natürlich ein Gedicht, das am ehesten zu verstehen ist aus dem Kontext der europäischen Aufklärung, und zwar als großer Zusammenhang, unabhängig jetzt von den literarischen Kleinepochen wie Sturm und Drang oder so etwas, als großer Zusammenhang, in dem eben auf breiter Linie Front gemacht wird gegen die Überlieferung der christlichen Theologie und des christlichen Glaubens in unterschiedlicher Weise, nicht immer so heftig wie bei Goethe, aber eben auch. Das ist natürlich insofern ein Beleg dafür, dass die Aufklärung, in der Geschichte der Literatur und Dichtung unmittelbar durchschlägt und die Literatur und Dichtung ein Indikator dieser Prozesse, also hier des Prozesses der Religionskritik wird. Das bleibt natürlich nicht dabei. Jetzt wird hier 1771 eine solche Religionskritik formuliert. Schiller macht übrigens etwas Ähnliches, spielt jetzt hier keine Rolle, aber schon die nächste Generation ist damit nicht einverstanden. Die Romantiker denken ganz anders darüber. Und so geht es in Wellen gewissermaßen hin und her, rauf und runter in der Moderne. Aber hier, das mag ein Sturm- und Drang-Gedicht sein, aber es ist vor allem ein Aufklärungsgedicht. Goethe hat sich tatsächlich von der konventionellen Denkart der christlichen Überlieferung losgesagt. Er hat schon früh eine, was man Goethes Privatreligion genannt hat, er hat schon früh eine Überzeugung entwickelt, dass die Idee von einem personalen Gott, einem Vater, menschenähnlichen Vater im Himmel, aufzugeben ist. Und hat sich dem sogenannten Neuplatonismus zugewandt, also einer bereits antiken Spätform des Platonismus aus dem, sagen wir, circa 2. Jahrhundert. Es wirkt dann über das Mittelalter bis in die Neuzeit hinein. Also der neuplatonischen Vorstellung, dass es irgendwie natürlich einen ungreifbaren Ursprung der Welt gibt. Die Neuplatoniker nannten das Eine, das ist keine Person, das ist irgendwie ein abstraktes Prinzip, das Eine, welches, aus welchem heraus das Viele, also die Unendlichkeit der Welt und so weiter, es herausfließt, entsteht Im Grunde ist dahinter eine Art biomorphes, ein biologisches Modell, wie der riesige Baum aus einem Samenkorn entsteht, in dem alles sozusagen beieinander ist, die unendliche Vielfalt dieses Baumes und bei Tieren aus Eiern und was weiß ich. Dass danach ist es gedacht, aus einem ursprünglichen Ein entsteht das Ganze der Welt mit all seinen Vorzügen und Nachteilen, mit seinen Übeln und Gütern und so weiter. Und am Ende wird es auch wieder da rein zurückkehren. In dieser Vorstellung ist es sehr leicht, das dualistische Weltbild, hier die Welt, die Schöpfung, dort Gott, also in der Transzendenz, diese aufzugeben und zu sagen, das ist eigentlich ein einziger Zusammenhang. Aus dem einen entsteht das Viele, kehrt wieder zurück. Das ist ein und dasselbe. Das Göttliche und das Irdische sind nicht getrennt, sondern sie durchdringen sich. Das wird Goethes Überzeugung bis zum Ende bleiben. In den 80er Jahren, ich bin gleich fertig, in den 80er Jahren wendet er sich dann auf dieser neuplatonischen Basis Spinoza zu, einem Philosophen des 17. Jahrhunderts, der um 1800 in Deutschland eine enorme Verbreitung findet und Karriere macht, von dem der berühmte Topos oder Satz Deus sive natura, Gott ist gleich die Natur, stammt. Diese Überzeugung macht sich dann Goethe zu eigen, Gott-Natur nennt er das. Wenn es ein Göttliches gibt, dann ist es in der Natur selbst. Und nicht außer ihr, sondern in der Natur selbst. Und das ist natürlich, hat natürlich mit dem Christentum der damaligen Zeit, mit der, auch der protestantischen Religion der damaligen Zeit, nicht viel zu tun. Das bleibt aber die leitende Vorstellung. Und diese Vorstellung ist sozusagen im Prometheus schon bereits da und der Hintergrund, wenn auch da nicht expliziert. Wenn sich also Prometheus von Zeus abwendet, dann wendet er sich von der Idee und von der Illusion, Kinder und Toren, ja, von der Illusion eines personalen Gottes ab. Aber die Idee eines anonymen Göttlichen, welches keine Person ist, die speziell uns Menschen besonders betütelt und sich darum bekümmert, eine Gottheit, die ein abstraktes Prinzip ist, von der, die wird hier überhaupt nicht in Frage gestellt. Also das muss man als Hintergrund sehen, dieser Religionskritik im Prometheus. So, jetzt etwas hopplaub abgeschlossen, aber die Zeit ist abgelaufen, wir brechen hier ab. Beim nächsten Mal schließen wir die Lyrik ab und kommen dann auf das spätere Werk. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abschalten. Sie dürfen abschalten.
Also vielen Dank. Es war sehr nachvollziehbar, wie man über schwierige Dinge einfach sprechen kann.
Es gilt, Herr Riedl, ich werde es nochmal sagen, es gibt nach wie vor die Möglichkeit, einfach Fragen zu stellen, entweder jetzt im Chat oder einfach dann an mich verschicken und ich werde es dann weiterleiten. Ja, also zu der ersten Stunde gab es keine Rückmeldungen oder keine Fragen. Sie brauchen da keine Angst zu haben.
Alles kurze Intervention, also über den Chat wird jetzt nicht funktionieren, weil ich habe jetzt gleich meinen Examenskurs und muss deswegen gleich einen neuen aufmachen müssen.
Alles klar, Markus, dann werden wir es einfach nur unter uns hier ausmachen. Ja? Also wenn irgendwelche Fragen formuliert werden, dann an mich bitte schicken, ich leite es dann weiter.
Gut, so machen wir es.
Tschüss, Markus.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, bis nächste Woche. Ja?
Vielen Dank, Herr Riedl.